Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Können Sie sich gut streiten? Also so streiten, dass da was anderes rauskommt als Frust und Ärger? Wir haben hier gleich ein sehr erfolgreiches Podcaster-Paar zu Gast. Couple of nennen die sich zu zweit. Und die streiten sich offenbar so viel, dass sie ein ganzes Buch darüber geschrieben haben. Vor allem darüber, wie man sich besser und versöhnlicher und lustiger und produktiver streiten kann. Übers gute Streiten und übers Buch schreiben rede ich gleich mit den beiden. Wenn ich mich mal wieder mit jemandem gestritten habe, dann ärgere ich mich oft danach, weil ich wieder so aufgeregt, panisch, uncool, ungeschickt war beim Streiten. Und womöglich kann ich aber und können Sie besser streiten lernen mit dem neuen Buch des Comedy-Duos Iris Gavritsch und Matthias Renger. Die beiden machen einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Beziehungspodcasts, Couple of heißt der. Und sie haben mit ihrem Buch Shit Moves auch schon einen Bestseller geschrieben. Ihr Buch zum Streiten, das heißt jetzt, du bist das Problem, das ich mir wünsche. Konflikte humorvoll lösen. Und die beiden sind jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Wir freuen uns.
Ja. Guck mal,
gleichzeitig. Ja. Ins Wort fallen, streiten. Lassen Sie uns gleich mal praktisch werden. Eine Ihrer Konflikte-Humor-Verlösen-Methoden ist, wenn schon streiten, dann ganz leise streiten. Können Sie uns mal vorführen, wie das geht?
Das ist flüsterndes Streiten. Komm, wollen wir...
Hast du ein Problem mit mir, Matthias?
Ja, wir machen mal eins, genau. So fängt es immer an mit diesem Satz, ich habe ein Problem mit dir. Machen wir mal. Ich habe ein Problem mit dir.
Was denn?
Du warst ein richtiger Morgenmuffel heute.
Was?
Ja.
Du warst stimmt doch überhaupt nicht. Doch. Du kannst mich doch im Radio nicht so präsentieren, ja, Matthias.
Ich sag ja nicht, du bist es. Ich sag, du warst es.
Du warst doch selber ein Morgenmuffel.
Nein. Das finde ich richtig unfair, wenn du es umdrehst. Du warst so schroff und wortkarg. Und dann bin ich es natürlich auch geworden. Ich habe es von dir übernommen, aber das warst du. Was war los?
Okay, da bricht schon jemand aus, weil offenbar hält man das nicht lange durch, sich so flüsternd ernsthaft zu streiten. Aber wie ist das dann im echten Leben? Haben Sie dann irgendeinen Code vereinbart, um zu signalisieren, okay, wir streiten jetzt, wir machen jetzt mal im Flüstern weiter?
Wir würden schon sagen, dass das so ein Hack ist, also Hack nennen wir es, weil es eine kreative Methode ist, einen Streit anders zu führen und sich zu überraschen, sich aus diesem üblichen Ding rauszuholen. Das ist ein Hack, den wir vor allem benutzen, wenn wir uns dabei dann auch filmen und Content damit machen.
Und wir haben es auch benutzt, wenn es so Kleinigkeiten waren. Also wirklich so die Zahnpastatube ist offen oder Matthias räumt mal wieder irgendwas nicht weg. Dann kann man das flüstern. Dann kann man das schön flüsternd erstmal versuchen zu regeln.
Ja. Also das ist dann gleich der Ansatz, ich fange den Streit an, aber in dieser Weise und sende damit gleich das Signal, ich will mich jetzt nicht bis aufs Blut streiten mit dir, sondern... Ja. Ich mache das gleich mal so niederschwellig.
Und es hat einen ganz tollen Effekt. Dadurch ist das richtig locker und lustig gewesen. Und wir haben uns sehr selten über Kleinigkeiten gestritten.
Ja.
Also das ist eine Ihrer Methoden, flüstern, streiten, eine von 20, die Sie aufgeschrieben haben fürs Buch. Und als ich so die stolze Liste sah, dachte ich, die müssen sich ja viel streiten, wenn sie so viele Streitlösungsmethoden brauchen.
Und ist das denn so? Das ist noch eine unvollständige Liste.
Ja.
Ne? Naja. Kommt es, würdest du sagen, Iris, es kommt aus dem vielen Streiten? Wir sind Profis, ja. Ich glaube aber auch, dass es daher kommt, dass, ich sage bewusst unvollständig, man kann die beliebig erweitern. Also alles, was man für sich selber findet, was einen einfach rausholt aus dem üblichen Muster. Sie haben sich jetzt selber beschrieben zum Beispiel, als sie ärgern sich immer hinterher über sich selber oder schämen sich sogar über ihr eigenes Verhalten. Das kann man ja durch einen völlig anderen Modus auffangen. Einfach mal was ausprobieren, wofür man sich dann hinterher weniger schämt.
Wenn ich da doch nur reinfinden würde in diesen Modus. Aber habe ich ja jetzt Ihre Methoden. Aber ich wüsste jetzt auch gerne, Sie sind ja seit 4 Jahren unterwegs ungefähr mit Ihrem Podcast
ja,
Couple of. Genau, und zeigen da, wie man eben mit Humor und Methoden Konflikte humorvoll lösen kann. Jetzt sind Sie für viele Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer das Paar, das irgendwie die super Methoden gefunden hat, jeden Konflikt übersteht, weil Sie so offen miteinander umgehen. Und jetzt haben sie vor kurzem öffentlich gemacht, dass sie sich getrennt haben als Paar. Also funktioniert es doch nicht mit ihren Methoden.
Das war ein Gedanke, dass man das denken könnte, ne?
Ich finde ja eher, man sieht dadurch, Matthias und ich, wir machen ja weiterhin unsere Shows, wir arbeiten zusammen, wir sind sehr eng miteinander, wir haben eine wunderschöne Trennung gehabt. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir diese Methoden angewendet haben, dass wir uns so gut kennengelernt haben und dass es uns wichtig ist, dass wir Konflikte auf eine andere Art und Weise lösen und uns da nicht fertig machen sinnlos, ja, sondern wir sehen das als ein gemeinsames Wachsen eigentlich.
Als Spiel bezeichnen wir es ja auch oft, also ja, als ein unendliches, eins, das weitergeht.
Jetzt aber nicht die Trennung.
Naja, das klingt, wenn man es jetzt nur so kurz auf eine Formel runterbricht, tatsächlich komisch, ne? Aber das geht zurück auf Simon Sinek, der hat das unendliche Spiel geschrieben und damit bezeichnet er schon alles Mögliche, selbst ein Krieg, wirtschaftliche Themen sind Spiele und ein unendliches Spiel ist eins, das darüber hinausgeht, dass es keinen Gewinner hat. Man kann nicht irgendwann sagen, so jetzt habe ich gewonnen. Ich kann nicht das Internet gewinnen, ich kann nicht die Schule gewinnen oder so. Das sind Spiele, die laufen fort und eine Beziehung ist auch so ein unendliches Spiel. Und geht tatsächlich, würde ich sagen, doch auch in unserem Fall jetzt zum Beispiel über die Trennung hinaus, wenn man
einfacher
in Verbindung
gesagt,
bleibt.
Wir haben andere Rollen füreinander, ja, gefunden. Ja.
Gehen wir zurück auf Ihr Buch. Also wie man sieht, Sie können noch weiter zusammen auftreten, haben auch dieses Buch zusammengeschrieben. Das Buch heißt Du bist das Problem, das ich mir wünsche. Mhm. Was heißt das denn erstmal?
Wir haben Probleme. Also wir haben das mal unterteilt. Es gibt Probleme, die wir uns wünschen, es gibt Probleme, die wir uns nicht so wünschen. Und die Probleme, die wir uns nicht so wünschen, das sind meistens die, die so lebensverändernd und schwierig sind, sei es Krankheiten, Todesfall. Mhm. Und die Probleme, die wir uns wünschen, das sind die, wo wir sagen, da können wir noch so wahnsinnig viel ändern. Wir können das ganz anders betrachten. Jetzt zum Beispiel eine Trennung. Da gehen wir ganz anders darauf zu und sagen, okay, du bist das Problem, das ich mir wünsche. Es gibt ja auch, ganz viele Leute wollen gar keine Probleme haben. Das ist so das Ziel. Sie wollen irgendwie versuchen, Probleme beiseite zu schieben. Und wir sagen, das geht gar nicht. Es geht eher darum, dass wir eine gute Qualität an Problemen haben.
Und Sie steigen da ein. Sie haben erstmal eine grundsätzliche Empfehlung am Beginn Ihres Buches. So der klassische Konfliktgesprächseröffner ist ja, wir müssen reden. Ne? Mhm. Spielen Sie auch an und sagen, ist aber eigentlich kein so richtig günstiger Weg, sondern lasst uns doch sagen, ich habe ein Problem mit dir. Was macht das denn besser?
Wir haben mit, wir müssen reden, eigentlich dieses Problem, das ist so ein autoritäres Wort, wir müssen, und dass eine Person das sagt und damit die andere gleich mitmeint, auch du musst, und dass man sich dann immer mit fertigen Entscheidungen konfrontiert. Wir müssen reden, ich muss dir sagen, ich will dir sagen, was ich für mich schon entschieden habe und du musst es jetzt erfahren. Und im Gegensatz dazu ist, ich habe ein Problem mit dir, eine Einladung, das habe ich, bist du interessiert, es zu hören, willst du es mit mir lösen, sollen wir irgendwie schauen, was wir damit anstellen. Aber was mir auch immer wichtig ist dabei, ist, die Intention entscheidet. Also ich kann auch mit einer lustigen, einladenden Intention, lustig ist auch ein hoher Anspruch, einladende Intention, kann ich sagen, wir müssen reden. Es kommt schon mehr darauf an, es ist nicht, wir beide sind nicht so Formulierungsdogmatiker, ne?
Ja.
Und in Ihrem Buch, also das ist sozusagen die Ausgangsprämisse erstmal, da gehen wir mal los mit diesem, ich habe ein Problem mit dir, so heißt auch Ihr erstes Kapitel, und dann fächern Sie das so auf, bevor Sie dann zu Ihren 20 Streithacks, wie Sie das nennen, kommen. Das ist ja vielleicht so das Zentrum des Buches, diese ganz praktischen Empfehlungen, aber dieser Weg dahin, das sind eben drei Kapitel, ich habe ein Problem mit dir ist das erste, dann ich habe ein Problem mit mir ist das zweite und ich habe ein Problem mit uns ist das dritte. Was ist das für ein Weg? Wie bereiten Sie dann Ihre praktischen Streithacks vor mit diesen drei Kapiteln?
Im ersten Kapitel geht es viel darum, wie gehen wir auf die anderen Menschen zu? Man hat ja ganz oft das Problem mit den anderen und man reflektiert das nicht so richtig. Im ersten Moment ist dann vielleicht, worum es dann im Kapitel 2 geht, dass vielleicht auch ein Problem mit mir selbst ist. Welchen Glaubenssatz habe ich? Wie betrachte ich die Welt? Durch welche Brille, durch welchen Satz betrachte ich die anderen Menschen, mit denen ich dann Probleme habe? Und dann das dritte Kapitel, ich habe ein Problem mit uns. Da geht es ganz viel darum, wie kreieren wir unsere Beziehung miteinander? Also ganz viele Probleme, die wir in Beziehungen, generell in allen zwischenmenschlichen Beziehungen haben, die kreieren wir miteinander. Also das ist nicht immer nur unser Gegenüber, sondern dass man auch genau auf die Dynamik schaut, warum entsteht sie und durch welche Mechanismen.
Wir kreieren einander, ist es auch, ne? Also dass sich gegenseitig zu etwas macht durch das Verhalten. Wenn ich mit jemandem fortlaufend zu tun habe und dann irgendwann beobachte, boah, da sehe ich aber jetzt, was das sich ständig wiederholt, habe ich vielleicht auch einen Anteil daran, dass sich das ständig wiederholt.
So bereiten Sie Ihre Streithacks vor. Dann gucken wir uns mal noch einige an. Das mit dem Flüstern haben wir vorhin am Anfang schon gehört. Ich würde mal gerne auf die Nummer 12 gucken von den 20. Stummfilm heißt die. Und da ist Ihre Idee, die klingt erstmal nicht so wahnsinnig kompliziert, nämlich statt zu streiten einfach mal die Klappe halten. Da muss man ja aber hinkommen. Also man ist irgendwie in einem erregten Streit. Wie kommt man da jetzt an den Punkt, dass man nichts mehr sagen will, kann?
Ich würde es wirklich nicht empfehlen als etwas, das man in einem erregten Streit plötzlich macht. Also zumindest nicht, wenn man das nicht vorher schon mal ausprobiert hat und sich schnell darin wohlfühlen kann, jemanden einfach stumm anzuschauen. Das ist was, das ich empfehlen würde in einer abklingenden Phase oder wenn man sich so gut kennt und sich so gut schon abgesprochen hat, wir können das und lass doch mal einfach schauen, was für eine Verbindung entsteht, wenn wir uns nur in die Augen schauen. Also es geht wirklich mehr um die Verbindung und ums in die Augen schauen, als ums Schweigen allein.
Und vor allem, wenn das irgendein Streitthema ist, was immer wiederkehrend ist, dann kann das mal ein guter neuer Weg sein.
Aber die Voraussetzung ist immer, man muss es vorher verabredet haben, ne? Man muss
bei dem ja. Ja,
im Prinzip also, einig sein.
Richtig, wir haben von diesen 20 Streithacks geguckt, dass wir wirklich breit fächern, auch im Sinne von, kann man in der erregten Phase eines Streits anwenden, kann man früh, kann man spät anwenden, spontan oder abgesprochen. Das wäre einer, wo ich sagen würde, da muss man sich gut abgesprochen haben, ja.
Und was kann man in der erregten Phase einwerfen?
Ich würde das laute Kompliment zum Beispiel empfehlen, wenn man schon den Impuls hat zu schreien, sich so zu verhalten, dass man sich eben hinterher schämt und sagt, ich bin laut und peinlich oder unangenehm geworden, dann wenigstens nette Sachen sagen. Das geht.
Dass man erstmal nur die Emotion rauslässt, den Inhalt weg und erstmal nur nette Sachen schreit. Ich finde aber auch, im erregten Zustand kann es funktionieren, dass man auch, es gibt den Unfall noch als Streithack, dass man den Streit versucht, wie einen Unfall zu betrachten, dass das der erste Gedanke ist. Bei einem Unfall wollen wir auch der anderen Person helfen und dass wir das genauso im Streit machen, dass wir erstmal überlegen, okay, was ist das Problem bei der anderen Person, wie kann ich ihr helfen? Und das kann schon einen ganz anderen Modus im Kopf aufmachen, obwohl man sehr wütend ist.
Oder der Sündenbock, der ist richtig gut geeignet für extreme Eskalation. Heißt, sich gemeinsam darauf zu besinnen, dass die Dynamik hier das Problem ist. Nicht mein Gegenüber ist mein Feind, sondern das, was wir hier gemeinsam, wo wir reinschlittern, das ist das Problem. Und dann kann man sich dagegen verbünden.
Und wie macht man das dann? Egon heißt der ja bei Ihnen in Ihrem Streithack. Wie bringt man Egon ins Spiel?
Also ich habe tatsächlich in einer Situation mal, als es so losging, gesagt, ich hasse Egon. Und Iris wusste sofort, dass nicht sie von meinem Hass gerade gemeint ist oder von meinem Gesichtsausdruck und meiner Stimme und so.
Sondern die Dynamik. Und wir haben die Dynamik personifiziert.
Ja.
Und dieses, ich hänge noch bei Ihrem mit lauter Stimme dann statt weiter zu streiten ein Kompliment machen. Das ist dann, ich finde dich ganz toll. Sowas.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass was Unbeholfenes dabei mit reinkommen kann, weil es vielleicht wirklich schwer ist, sowas total Kontraintuitives dann zu sagen. Aber man kann ja auch wirklich sich an Sinnliches, das, was ich direkt sehe. Wenn ich jetzt sauer auf Sie wäre, zu sagen, Ihre Brille steht Ihnen verdammt gut. Das ist wirklich, das sieht einfach gut aus. Ne, irgendwann an sich was, sich an etwas festhalten, das ich hier und jetzt sehen und benennen kann.
Es bricht auf jeden Fall die Dynamik. Ja. Jetzt haben Sie das ja wahrscheinlich, also sicher schon vorher viel bewegt und jetzt aufgeschrieben für dieses Buch. Hat das nochmal die Perspektive auf einzelne Methoden vielleicht verändert? Haben Sie vielleicht bei einem gedacht, das ist aber jetzt wirklich der Beste, wird mir beim Aufschreiben klar?
Für uns war es tatsächlich auch der Sündenbock. Da haben wir jetzt auch, wir waren live auf Tour und ganz viele haben uns gesagt, dass diese Methode, die Dynamik einer dritten Person zu geben, also Egon in unserem Fall, dass das bei denen auch sehr geholfen hat. Da haben wir sehr viel Feedback bekommen zu diesem Streithack.
Jetzt sind wir bei der Buchfrage wieder bei Ihrer Live-Performance gelandet oder überhaupt da gelandet. Ich habe mich ja auch gefragt, also Sie machen diesen erfolgreichen Podcast, sind mit Ihren Bühnenshow unterwegs. Warum schreiben Sie eigentlich noch Bücher? Das macht doch auch so furchtbar viel Arbeit.
Stimmt. Also ich empfinde die Bücher, ich glaube, du siehst es ähnlich, Iris, die sind ein Fundament, aus dem wir dann schöpfen können. Ne?
Ja.
Da bringen wir in eine Struktur, wie Sie es jetzt zum Beispiel auch gefragt haben, wie kommen wir zu diesem, ich habe ein Problem mit dir, ich habe ein Problem mit mir, ich habe ein Problem mit uns. Da bauen wir in unsere gesamten Gedanken, in das, was wir eigentlich erzählen wollen im Podcast und auf der Bühne. Da bauen wir eine solche Struktur und Grundlage auf, dass man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Und das macht es so viel leichter, statt einfach zu sagen, ja, nächstes Jahr sind wir wieder auf Tour, was machen wir denn diesmal?
Ja, und ich finde, kein anderes Medium erlaubt es uns, dass wir so in die Tiefe gehen können und gleichzeitig auch humorvoll sein dürfen und einfach auch uns beide reflektieren. Und wir kriegen auch noch ganz anders Feedback auf unsere Bücher. Das ist was ganz Besonderes für uns einfach.
Wie schön, dass wir jetzt neben neuen Streitmethoden, Egon und so weiter, auch noch ein kleines Lob des Mediums Buch hier bekommen haben. Iris Gavritsch und Matthias Renger haben das Buch geschrieben. Du bist das Problem, das ich mir wünsche, Konflikte humorvoll lösen. Im Fischer Taschenbuch Verlag ist das erschienen. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank
für die Einladung.
Seit heute ist unsere neue Sachbuch-Bestenliste da mit den besten Sachbüchern im Monat November nach Ansicht der Bestenlisten-Jury. Deutschlandfunk Kultur gibt diese Sachbuchempfehlungen heraus, gemeinsam mit dem ZDF und der Zeit. Und eine der Jurorinnen, das ist Kim Kindermann, Sachbuchredakteurin hier bei uns in der Redaktion und jetzt im Studio. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Du hast das Buch von Platz 1 der Bestenliste heute früh schon vorgestellt in unserem Programm. Das ist das Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Also die Vorstellung kann man hören in unserer Deutschlandfunk-App. Jetzt stehen auf der Liste aber 10 sehr gute Sachbücher. Über 2 weitere reden wir jetzt. Zuerst über Karl Schlögels Buch Auf der Sandbank der Zeit. Was macht das denn zu einem Bestenlistentitel?
Es ist ein ganz tolles, wirklich ein wichtiges Buch, wie ich auch finde. Der Historiker Karl Schlögel, der ist berühmt für seine Werke zur Geschichte Osteuropas, hat ja auch gerade erst den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und der schreibt wirklich ganz anschaulich und mitnehmend jetzt eben in seiner Suche nach Antworten, weil er fragt sich halt, wie geht das jetzt weiter nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, wo wir jetzt auch wieder plötzlich über Krieg und Frieden in Europa nachdenken müssen? Und was bedeutet das für den Historiker? Welche Sprache müssen sie jetzt finden? Und das verhandelt er einfach so wunderbar und so anschaulich, dass ich tatsächlich finde, er öffnet nochmal eine Perspektive. Auch wenn er hier sozusagen, das ist kein Fließtext, es sind 12 Essays, in denen er geschrieben hat, die stammen aus verschiedenen Jahren, die sind jetzt hier versammelt. Und das ist immer anregend, immer nachdenklich. Und es geht Schlögel, wie er schreibt, um die Suche nach Selbstaufklärung. Also und wie schreibt man heute über Russland? Wie begegnet man diesem Land mit welcher Sprache?
Und du findest, er hat eine überzeugende Sprache gefunden.
Ja, genau, weil er eben auch solche Beobachtungen macht, dass er sagt, wie kann das eigentlich sein, fragt sich er eben auch als Osteuropa-Experte, dass erst der russische Überfall dazu geführt hat, anzuerkennen, dass es ein Land, eine Nation namens Ukraine gibt, so schreibt er. Wie kann das sein? Wieso merken wir erst jetzt, das ist ein Land, das Europa im Kleinen ist und von dem niemand jetzt auch wirklich weiß, wie geht es aus diesem Krieg hervor? Und wenn es eine Unterwerfung geben sollte, dann kommt das laut Schlögel eben auch einer Unterwerfung Europas sein. Und allein daher, so das wirklich sehr, sehr starke Plädoyer in diesen 12 Essays, sei es wirklich unsere Pflicht, der Ukraine weiter beizustehen, denn wir würden auch hier unsere Freiheit verteidigen. Und ich finde, wie er das macht, da versteht man es nochmal, auch nach diesen 3 Jahren, wo man ja doch hier auch so eine gewisse Ermüdung spürt und die Menschen so denken, oh, es muss ein Ende finden.
Karl Schlögels Buch Auf der Sandbank der Zeit. Und ich weiß jetzt, dass du noch einen Titel auf der Liste hast, den du so richtig ins Herz geschlossen hast.
Ja. Welcher ist das? Ach, unbedingt. Das ist Wenn die Sonne untergeht von Florian Illies. Das ist ein wunderbares Buch über eine schwere Zeit. Und ich finde, wie Illies das schafft, mit so einer Leichtigkeit uns mitzunehmen in das Innenleben einer Familie. Es geht jetzt eben um die Familie Mann. Thomas Mann lernt, dass er der Nobelpreisträger zur unerwünschten Person wird. Er ist auf einer Vortragsreise in der Schweiz und jetzt kehrt er nicht mehr zurück nach München. Katja ist Jüdin und daher gerät die Familie eben in das Visier der deutschen Nationalsozialisten. Und
was also das Katja Mann seine
Katja
Frau.
Katja Mann seine Ehefrau, genau. Und was das jetzt mit ihm und seiner Familie macht, wie die hadern, wie die handeln und schließlich in Frankreich landen, an der südfranzösischen Küste in einem Örtchen Sanary. Das erzählt er so eingängig, dass man sich immer fragt, woher weiß der das? Ich habe das Gefühl, ich bin dabei. Der denkt wie sie, der erzählt mir, wie die sich fühlen. Und das ist wirklich dabei die Hitze, der Wein, diese Missstimmung in dieser Familie, all das wird wie so unter einer Vergrößerungslupe sichtbar. Und man lernt nochmal, wie Thomas Mann so ein Despot ist, der seine Kinder wahnsinnig ungleich behandelt, der mit sich und seiner unterdrückten Homosexualität ringt und der die Ablehnung durch die Nazis, also wie können sie ihn, den großen deutschen Literaten, schlechthin nicht wollen, wie er das so verarbeitet und seine Frau Katja eben, die das dann alles glättet. Und wie die Kinder ihren mitunter wirklich traurigen Weg aus diesem ungeliebt fühlen suchen, das ist wirklich schmerzhaft spürbar in diesem Buch. Und mich hat es deswegen auch so berührt, weil ich dachte, wir leben in Zeiten, wo es ja mittlerweile auch viele Intellektuelle gibt, die sagen, wenn die AfD an die Macht kommt, dann wollen wir nicht mehr in Deutschland leben. Und das mag jetzt vielleicht ein weiter Sprung sein, aber zu überlegen, ja, die Manns waren eine reiche Familie, die waren angesehen, die hatten die Chance, so ein Land zu verlassen, was ihnen ganz schwer gefallen ist, was sie tatsächlich, Thomas Mann ist ja nie mehr nach Deutschland zurückgekehrt. Aber dass man das nochmal so nachspürt und sagt, was macht das eigentlich mit Menschen, wenn ein Land unlebbar wird? Und es ist in Deutschland schon mal passiert, dass das Land unlebbar wurde. Und daran erinnert dieses Buch ganz stark, wie ich fand, und hat mich deswegen auch doppelt berührt, weil mit dieser Trauer, mit diesem Wut und diesem Frust, was das macht und wie uns das berührt. Und darüber müssen wir immer nachdenken. Und insofern ist, obwohl es hier ein Buch ist, das zurückblickt, finde ich, hat das eine ganz prägende Aktualität.
Das neue Buch von Florian Illies, Wenn die Sonne untergeht, das steht auf der Sachbuchbestenliste jetzt für den November, genauso wie das Buch von Karl Schlögel auf der Sandbank der Zeit. Über beide hat uns Kim Kindermann hier informiert. Ganz herzlichen Dank an dich. Und die ganze Liste mit den neuen empfohlenen Sachbüchern, die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Am Meerschwein übt das Kind den Tod, entgegnete die Mutter gefragt, ob Haustiere für Kinder wichtig sind. Unter diesem titelgebenden Satz porträtiert Nora Gomringer ihre vor 4 Jahren gestorbene Mutter. Die Lyrikerin beschreibt in ihrem Prosadebüt eine Frau, Mutter und auch Künstlergattin, die stets im Schatten des erfolgreichen Literaten und notorisch untreuen Ehemanns stand. Heute Abend liest Nora Gomringer aus dem Buch in Hannover.
Der Mann an der Rezeption stellte meine vom Vater nicht angenommenen Anrufe nach dem 3. Mal nicht mehr durch. Aber ich schauspielte die Anrufe trotzdem weiter vor meiner stetig betrunkeneren Mutter.
Und gleichzeitig sind da auch erfüllte und lustige Kindheitserinnerungen. Das Verstecken vor den Eltern allerdings geschah in der vergeblichen Hoffnung, sie würden die Tochter suchen.
Ich konnte ihnen nicht verloren gehen. Im Gegenteil. Ich musste zusehen, sie nicht zu verlieren.
Am Meerschwein übt das Kind den Tod. Die Lesung mit Nora Gomringer. Heute Abend um 19 Uhr im Literaturhaus Hannover. Was kann man von Pumucke lernen? Gesunder Egoismus, so platziert, dass die anderen nicht lange böse sein können. Doch in der Neuverfilmung des Kinderbuch- und Hörspielklassikers von Alice Kaut ist der Streit zwischen dem Kobold und seinem Schreinermeister substanziell.
Sag mir, was ist denn bloß los mit dir, hä?
Mit mir? Warum denn mit mir? Was ist denn bloß los mit dir? Du hörst mir nicht mehr richtig zu.
Ja, und du machst hier das grässlich Chaos.
Eder ist von der Frau seines alten Lehrmeisters eingeladen, mal wieder vorbeizuschauen.
Gut, schaust du aus. Wie geht's dir denn?
Sie sucht einen Nachfolger. Zurück in der alten Heimat blüht Eder regelrecht auf.
Gib doch zu, dass du hier gar nicht mehr weg willst.
Ja, und was war, wenn's so war?
Pumuckl und das große Missverständnis wagt einen Blick in Eders Vergangenheit. Der Film von Markus H. Rosenmüller läuft jetzt im Kino. José Basilio und Annabella. Mit ihren Biografien verdichtet Comic-Künstlerin Birgit Weihe die Lebensgeschichten von fast 20.000 Mosambikanerinnen und Mosambikanern. In den 1980ern waren sie Vertragsarbeiter in der DDR. Madjermanes werden sie in Mosambik genannt. Unter diesem Titel veröffentlichte Birgit Weihe 2015 ihre Geschichten als Graphic Novel. Heute Abend stellt sie das preisgekrönte Buch in Potsdam vor. Statt der versprochenen Ausbildung erhielten die VertragsarbeiterInnen nur Hilfsjobs in der DDR. Nach 17 Uhr durften die Frauen und Männer die Wohnheime nicht verlassen und mehr als die Hälfte ihres Lohns ging nach Mosambik. Angeblich, um ihre Rückkehr in die Heimat sicherzustellen. Geld gab es keines, als die Verträge mit dem Zusammenbruch der DDR ungültig wurden und die Menschen abrupt in ihre inzwischen fremde und vom Bürgerkrieg gebeutelte Heimat zurückgeschickt wurden. Birgit Weihe.
Die haben keinen Job gefunden. Was will man denn, wenn man irgendwie 6 Jahre in Karl-Marx-Stadt an der Stanzmaschine stand? Was bringt man denn mit an Kenntnisse? Nix.
Gespräch und Lesung, Vertragsarbeit in der DDR mit Comic-Künstlerin Birgit Weihe und der Historikerin Marcia Zischenk. Heute um 18 Uhr im Kunsthaus Minsk in Potsdam.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zweimal hat eine junge Frau versucht, aus der DDR zu fliehen. Beide Male wurde sie gefasst und eingesperrt. Renate Werwig-Schneider heißt diese Frau. Sie hat jetzt ein Buch geschrieben über ihre Erfahrung mit der DDR, über ihre Fluchten und ihr Leben danach. Ihr Buch heißt »Ein bisschen Diktatur gibt es nicht« und der Autor und Kritiker Marco Martin hat das für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Sie befassen sich ja viel mit Büchern über Dissidenz in der DDR und in anderen Diktaturen. Es gibt ja auch viele solcher Bücher, auch über Fluchtgeschichten. Gibt es jetzt etwas, das Renate Werwig-Schneiders Buch zu einem besonderen macht?
Ja, da ist zuerst mal das Geburtsdatum der Autorin. Sie ist 1938 geboren. Also wir haben es mit einer 87-jährigen Debütantin zu tun, die sich jetzt erinnert an ihre Kindheit und Jugend in den 50er Jahren, die hochrepressiv waren, und das ist ja schon uns so weit weggerückt, dass eigentlich von interessierten Kreisen fast schon unwidersprochen die Legende vom guten Anfang immer noch im Diskurs herumkreucht, dass man sagt, ja, es gab ja diesen Idealismus und erst danach hat es sich zu betoniert strukturell, aber sie beschreibt, wie es schon am Anfang knallhart war, hochstalinistisch, die Familie hat einen christlichen Hintergrund. Als Arztfamilie galten sie ja dann auch als sozusagen Nicht-Proletarier. Und der jungen Frau wurde dann zuerst mal das Studium verwehrt, ehe sie dann doch eine Zulassung bekam als Medizinstudentin. Aber es wurde natürlich schief angesehen. Was heißt schief angesehen? Das ist schon zu flapsig formuliert. Es war ein Hardcore-Verdachtsfall, dass sie auch in der evangelischen Junggemeinde aktiv war. Und zum Beispiel ihre Oberschule in Königs Wusterhausen schrieb damals, die starken religiösen Bindungen des Elternhauses hinderten Renate bisher daran, für die gesellschaftliche Ordnung unserer Republik aktiv zu werden.
Und dieses Vorgehen gegen diese Familie, diese Einschränkung, wie hat die Familie darauf reagiert?
Ja, Renates Bruder flieht in den Westen und Renate und ihre Eltern versuchen es dann 1963 nach allzu langem Zögern dann durch einen Tunnel an der Bernauer Straße, aber sie werden verraten und die Eltern und sie kommen ins Gefängnis.
Bernauer Straße, das war diese Region in Berlin, wo Ost und West aneinander stießen, wo eine Zeit lang relativ viele Tunnel in Betrieb waren.
Wo relativ viele Tunnel in Betrieb waren, weil es gab noch die Wohnhäuser und es gab diese Möglichkeit, aber viele dieser Fluchtaktionen wurden natürlich auch verraten und die Menschen kamen dann wegen sogenannter versuchter Republikflucht ins Gefängnis.
Wie ging das weiter bei Renate Werwig-Schneider?
Es wurde dann etwas frühzeitiger entlassen, weil es in der DDR natürlich einen horrenden Mangel an Ärzten gab. Sie konnte dann weiterarbeiten und wusste aber, für sie ist in so einem Staat kein Bleiben. Sie hat also alles versucht, rauszukommen, hat Kontakte aufgenommen mit Westdeutschen, verliebte sich dann auch in einen Westdeutschen und der Plan war, eine Bulgarien-Urlaubsreise zu nutzen, um mit einem gut gefälschten Pass in die Türkei zu kommen. Der Pass war auch gut gefälscht, aber der bulgarische Taxifahrer hat sie verraten und hat den Grenzern gesagt, hier ist irgendjemand, der sich bestimmt auf der Flucht befindet. Und dann kommt sie in ein Staatssicherheitsgefängnis in Sofia. Das ist allerdings erst eine Art Vorhölle. Sie bekommt dann ihren Prozess in der DDR, wo es dann nochmal eine verschärfte Strafe gibt und diesmal in dem ganz entsetzlichen Frauengefängnis Hoheneck im Erzgebirge.
Und davon erzählt sie auch in dem Buch, sie dort erlebt hat?
Davon erzählt sie auch in dem Buch und es sind natürlich, man glaubt ja natürlich immer, man weiß es. Wir kennen die Haft-Erfahrungen einer Künstlerin wie Gabriele Stötzer, die auch in Hoheneck war. Aber wenn man das dann nochmal liest, was einer Ärztin da passiert, sie wird von den Mithäftlingen sofort als privilegierte Feindin gesehen. Frauen sind stolz darauf, ihr in allen Details zu erzählen, wie sie ihre Kinder umgebracht haben. Es sind alte KZ-Wächterinnen, die dort immer noch ihre Strafe absitzen, die mit Heil Hitler grüßen. Sie wird gedemütigt. Ich möchte jetzt nicht in die ganzen Details gehen. Es ist ganz schrecklich und all das findet natürlich statt unter Duldung der Wächter, die natürlich auf Befehl Renate in diese Zellen hereingebracht haben, ja, um sie physisch und auch psychisch und physisch zu brechen.
Sie haben ja gesagt, das ist eine 87-jährige Debütantin jetzt, die hier ihr erstes Buch geschrieben hat. Früher hat sie als Kinderärztin gearbeitet. Was hat sie jetzt für eine Sprache gefunden, um ihr Leben zu erzählen?
Also ich würde sagen, es ist eine zupackende Alltagssprache ohne Arabesken und ohne rhetorische Schnörkel. Sie beschreibt, wie sie dann aus über für 100.000 D-Mark an den Westen verkauft wird. Sie kann von diesen Häftlingsfreikaufaktionen profitieren 1968 und ist dann Kinderärztin, auch als eine Art Kompensation, weil in DDR-Gefängniszeiten hatte sie starke Blutungen, hat sich allerdings keinen Stasi-Gefängnisarzt anvertrauen wollen. Und in der Uniklinik Gießen findet man dann heraus nach einer Operation, dass sie nie Kinder gebären kann. Und sie wird dann Kinderärztin bis 2003 hier in West-Berlin. Und danach beginnt sie als Zeitzeugin in Schulen zu sprechen und den Schülern zu vermitteln, eben unter diesem Titel ein bisschen Diktatur gibt es nicht, dass die Rede nach dem harten Mann, der mal durchgreifen soll und so weiter. Und wenn der dann gerufen wird, kommt er auch. Im Schlepptau viele andere, die dann eine Diktatur errichten. Und darauf und darin davon erzählt sie, aber wie gesagt, direkt packend und schnörkellos.
In ihrem Buch Ein bisschen Diktatur gibt es nicht von Renate Werwig-Schneider. Das Buch ist im Westend Verlag erschienen mit 208 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Marco Martin für die Kritik. Heute startet eine neue Verfilmung des Romans Stiller von Max Frisch in unseren Kinos und die Romane von Max Frisch haben viele der etwas Älteren gelesen, typischerweise in ihrer Jugend oder in jungen Erwachsenenjahren. In dem Alter haben Stillers Bücher mit ihren Identitätsfragen lange sehr gut funktioniert und wir wollen jetzt aber gerne wissen, wie das heute ist. Das kann uns meine Kollegin Lynn Ruschka sagen, die gehört selbst zur Generation Z, also zu den zwischen 1995 und 2010 Geborenen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie fing es denn an mit Ihnen und Max Frisch und Stiller? Wann haben Sie den Roman zum ersten Mal gelesen?
Also bei mir war es eigentlich auch der Klassiker. Ich habe im Abi Andorra lesen müssen und dann habe ich mich auch an Stiller rangetraut und ich weiß noch, ich war wirklich begeistert. Ich dachte so, boah, das ist Weltliteratur, was ich hier lese und diese ganzen kleinen Parabeln, die er erzählt, die haben mich wirklich beeindruckt. Diese Ehe mit der Julika, die ja auch ein wichtiges Motiv des Romanes ist, die war mir sehr fremd. Also da konnte ich schon damals nichts mit anfangen, aber diese Selbstbezogenheit des Stillers oder des Whites, das hat mich schon abgeholt. Ich muss aber auch sagen, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Meine Eltern haben mich tatsächlich nach einem Max Frisch Charakter benannt.
Nein,
also in Montauk fährt ja der 60-jährige Frisch mit der 30 Jahre jüngeren Lynn, also die hieß in echt Alice, aber in Montauk heißt sie Lynn, nach Montauk und die verbringen da ein Wochenende und das arbeitet Max Frisch dann auf. Und meine Eltern dachten, ja, also ich weiß nicht genau, was sie mir damit sagen wollten. Ich bin noch nicht 30 und ich habe auch noch keine Affäre mit einem 60-Jährigen, aber ich bin nach Montauk benannt.
Das ist ja, das gibt einem ja eine besondere Max-Frisch-Last.
Ja.
Okay, aber schon mal interessant zu hören, dass Sie so vor 10 Jahren ungefähr als 18-Jährige eben in der Abiturzeit das Buch doch toll fanden. Jetzt haben Sie es wieder gelesen mit 27. Wie war es jetzt?
Ja, also ich habe das gelesen und ich habe schon gemerkt, also dass mich wieder das Literarische schon überzeugt hat und vor allen Dingen dieser Satz, der ja auch so ikonisch ist, ich bin nicht Stiller, der auch so eine Verzweiflung hat, dass ihm niemand glaubt, dass das wirklich nicht mehr seine Identität ist. Da dachte ich jetzt irgendwie, also er wird dann ja auch vom Staat am Ende verurteilt. Er muss diese Identität des Stillers wieder annehmen. Er führt dann auch die Ehe mit der Julika weiter, bis sie stirbt, obwohl das total alles echt verkorkst ist. Und als ich dann das so gelesen habe, dachte ich, letztlich verhandelt er da ja schon die Frage, die heute so aufgeladen ist, diese identitätspolitische Frage, erlaubt der Staat, dass ich entscheide, jemand anderes zu sein, wenn ich jemand anderes sein will, wenn ich ein anderes Geschlecht haben will oder gar kein Geschlecht habe. Das fand ich schon hochaktuell letztlich. Mhm. Was für mich gar nicht mehr funktioniert, auch jetzt beim zweiten Mal lesen, ist einfach, wie er seine Frauenfiguren schreibt.
Warum nicht?
Ja, die Julika, die wird immer beschrieben als die kühle, die schöne Julika, und Stiller selbst oder White selbst sagt ja, er weiß, dass er sie nicht richtig erkennt, dass er sie nicht richtig versteht. Mhm. Und für mich ist sie einfach, und sie bleibt auch im Roman letztlich, eine Projektionsfläche. Also ich hab das Gefühl, da ist wirklich nur er eigentlich in dem Roman drin. Und ich habe jetzt nochmal auch nachgelesen, dass er hat das ja geschrieben und war auch noch mit seiner ersten Frau, der Trudy, verheiratet. Und ich glaube, er verarbeitet, also das sage ich jetzt, er verarbeitet da ja schon auch diese Ehe. Und dann hat ja der Stiller oder der White eine Affäre auch mit der Sibylle im Roman. Und jetzt habe ich nochmal nachgelesen, und Frisch selbst hatte mit einer Frau, Madeleine Seigner-Besson, eine Affäre in der Zeit, die hat auch ihm geholfen, den Roman zu schreiben. Und er war dann mit ihr und deren Mann, die war in einer offenen Ehe, jetzt wird's tief, aber die war in einer offenen Ehe, und da war die Tochter dabei und die war 18. Und Max Frisch hat sich damals schon als 40-Jähriger eben zu dieser 18-jährigen Tochter hingezogen gefühlt, hat dann Homo Faber darüber geschrieben und ist 25 Jahre später mit der zusammengekommen. Und diese Geschichte ist für mich eigentlich das perfekte Beispiel, warum ich Max Frisch wirklich messy finde. Also das ist wirklich wild für mich, das auch nochmal zu sehen, und das lese ich jetzt auch in diesem Stiller irgendwie, dieses Bild von der Frau, was ich nicht richtig nachvollziehen kann, und was jetzt gerade auch in der neuesten Biografie, die dieses Jahr erschienen ist von Julian Schütt, das wird so suffisant wegmoderiert, und ich glaube, da kann ich einfach nicht mitgehen. Mhm. Ich würde da Max Frisch eher so einordnen in die Kategorie Murakami, das ist ja auch ein ganz toller japanischer Autor,
Haruki Murakami.
Genau, der einfach Frauen schreibt, man hat das Gefühl, er hat noch nie mit einer gesprochen, und trotzdem ist das großartige Literatur, und ich liebe es. Also es ist beides.
Dann haben Sie uns jetzt sehr eindringlich Ihre persönliche, familiär vorbelastete Beziehung zu Max Frisch geschildert. Aber Sie haben sich auch umgehört bei anderen aus Ihrer Generation Z, wie es mit denen und Max Frisch aussieht. Wie ist das?
Ja, in meinem Bekanntenkreis, das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber ich habe gefragt, wie ist denn dein Verhältnis zu Max Frisch? Habe ich rumgefragt, und oft kam zurück, ja, kenne ich nicht. Wer ist das? Interessiert mich nicht.
Auch bei Menschen, die sonst lesen?
Auch bei Menschen, die sonst gelesen, gerade da. Ich habe wirklich nur ein paar Handvoll gefunden, die gesagt haben, die eben das Gleiche hatten wie ich. Mit Beginn des Studiums war man irgendwie begeistert. Und ja, ich glaube, meine Generation hat sich schon entfernt, obwohl ich eben denke, dass diese Identitätsfragen durchaus relevant wären. Vielleicht ändert der Film ja noch mal was daran.
Der Film, der jetzt in die Kinos kommt, die Kinofilmbesprechung, die finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Lynn Roschka hat uns das Buch noch mal nahegebracht, beziehungsweise auch in eine Entfernung gerückt auf gewisse Weise. Ganz herzlichen Dank